Herzlich willkommen zum Textquartett, dem Podcast des NBB Verlags zum internationalen Steuerrecht. Heute sind wir in der folgenden Zusammensetzung vertreten. Wir haben Frau Dr. Eva Oertel aus München, Florian Holle aus Fürstenwalde und mich, Nadja Altenburg, heute aus Düsseldorf zugeschaltet. Matthias Hildebrand schickt sonnige Grüße aus seinem Portugalurlaub und ist in der nächsten Folge wieder dabei. In der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Thema steuerstrafrechtliche Ermittlungsanlässe im internationalen Steuerrecht befassen und dürfen hierfür unseren zweiten Doppeldoktor in unserem Podcast begrüßen. Herzlich willkommen, Dr. Dr. Norbert Mückel.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und ich darf unseren spannenden Gast jetzt kurz vorstellen. Norbert Mückel hat studiert sowohl Betriebswirtschaftslehre als auch Rechtswissenschaften und zwar jeweils an der Universität in Passau. Wir bleiben also heute in bayerischen Gefilden, was mich natürlich auch ein bisschen freut. Und hat dann, Nadja hat es ja eben schon kurz skizziert, in beiden Fachgebieten auch jeweils eine Promotion absolviert und sich zunächst entschieden, ein bisschen anderen Lebensweg einzuschlagen, als er ihn jetzt dann gefunden hat. Er ist nämlich eingestiegen bei diversen Großkanzleien, internationalen Sozietäten, zunächst bei Sherman & Sterling in München im Jahr 2005 und mit einem kleinen Unterbrechung im Secondment Investment Banking bei Goldman & Sachs im Jahr 2008 hat er dann seinen Weg gefunden zu Baker McKenzie, wo er auch Partner war in den Jahren 2013 bis 2019. Und dann hat er beschlossen, jetzt mal was anderes zu machen und in eine Steuerboutique zu wechseln und ist seitdem Partner bei Streckmark Schwedhelm in München. Natürlich eine der ganz ausgewiesenen Namen in Deutschland, wenn es um verfahrensprozessuale Fragen und insbesondere auch steuerstrafrechtliche Beratung und Begleitung geht. Vielleicht noch kurz der Hinweis, die Kollegen der Kanzsozietät haben auch einen eigenen Podcast, der heißt vielleicht ganz wegweisend, wenn eigentlich nichts mehr geht. Ist auch ganz spannend. Wir grüßen ganz herzlich. Freuen uns aber heute, lieber Norbert Mückel, dass du heute in unserem Podcast zu Gast bist und uns sicherlich, wie es bei NBB so typisch ist, gute Antworten auf hoffentlich auch gute Fragen gibst. Daher vielleicht auch gleich die Einstiegsfrage. Zwei Promotionen in zwei unterschiedlichen Fachgebieten. Ich glaube, wir alle ziehen den Hut davor. Wir waren, glaube ich, alle froh, als wir es einmal geschafft hatten. Wie kommt man dazu, sich zweimal so vertieft mit Themen zu beschäftigen? Was hat dich angetrieben? Und vielleicht kannst du auch kurz ein bisschen erklären, um was es grob ging.
Ja, gerne. Ja, wie ist das gekommen? Also aus irgendwelchen Gründen hat mich das Thema Steuern tatsächlich schon immer interessiert, selbst als Schüler. Und dann habe ich mich mal so informiert, was gibt es eigentlich, welche Disziplinen, wissenschaftlichen Disziplinen gibt es eigentlich, die sich mit Steuern beschäftigen, habe dann herausgefunden, da gibt es drei an der Zahl, die Volkswirtschaftslehre, die Betriebswirtschaftslehre und die Rechtswissenschaft. Volkswirtschaftslehre, das ist die Finanzwissenschaft, das fand ich ganz interessant, war mir aber immer ein bisschen zu abstrakt, um ehrlich zu sein, und habe mich dann deswegen zunächst mal der Betriebswirtschaftslehre gewidmet, das studiert und da immer schon im Auge gehabt, auch zu promovieren, ja, aber eben natürlich im Bereich Steuern. Und habe dann eben das Thema gewählt, Besteuerung von Capital Gains in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Das war also damals schon so eine Art, so ein kleiner Ausflug ins internationale beziehungsweise ausländische Steuerrecht, aber eben untersucht durch die ökonomische Brille. Ja, also in der Betriebswirtschaftslehre, da gibt es so das Ideal der Entscheidungsneutralität der Besteuerung, was natürlich ein Ideal ist, was nie in irgendeinem Steuersystem der Welt verwirklicht werden wird. Aber es ist sozusagen so eine Art Nulllinie. Und anhand derer kann man messen und habe ich dann gemessen, inwieweit weichen da das deutsche, das englische und das französische Steuersystem voneinander ab. Wie kam es dann zu der zweiten Promotion? Naja, bei der ersten, da habe ich schon immer so ein bisschen auch mich mit rechtswissenschaftlicher Literatur beschäftigt, also steuerrechtliche Literatur, weil in der Literatur wird das gar nicht so getrennt, diese drei Disziplinen. Und habe mir dann immer schon ein bisschen darüber geschält, gedacht, das könntest du doch eigentlich auch nochmal machen. Ja, und habe das dann tatsächlich gemacht. Ich weiß, das klingt im Nachhinein immer sehr beeindruckend und wie kann man nur und wie konnte man nur. Tatsächlich muss man sagen, das ist meine Erfahrung, bei Dissertationen oder Promotionsprojekten ist es tatsächlich wie bei vielen Dingen im Leben, wenn man das einmal gemacht hat, dann weiß man, wie es geht. Ja, also es ist so ähnlich wie, ich ziehe immer die Parallele zum Hausbau. Wenn man einmal ein Haus gebaut hat, beim ersten Mal ist das alles schwierig. Man lässt sich da auf irgendwas ein, was man eigentlich im Vorfeld nicht überblicken kann. Ja, da kommt ein Gewerk zum anderen. Man hat einen Architekten, der kann gut sein, schlecht sein. Das ist wie so ein guter oder schlechter Doktorvater. Irgendwann hat man es dann aber abgeschlossen und denkt sich, naja, eigentlich weiß man jetzt, wie es geht. Ja, und diese Erfahrung aus der ersten Promotion, die habe ich dann eben genutzt für die zweite, für die ökonomische Brille abgesetzt, die rechtswissenschaftliche aufgesetzt und habe dann eben nochmal ein zweites Thema untersucht, das überhaupt nichts mit dem ersten zu tun hatte. Das ging um ein schenkungssteuerliches Thema. Konkret geht es da um das Thema Sponsoring und Schenkungssteuer.
Dem entnehmen wir also, dass du nicht nur zwei Dissertationen, sondern auch mindestens zwei Häuser gebaut hast.
Nur eins bislang, aber man weiß ja nicht.
Nein, kleiner Spaß. Aber vielleicht knüpfen wir an deinem ersten Promotionsthema und dem Besteuerungsvergleich von Capital Gains an. Das bringt uns nämlich in die Welt des internationalen Steuerrechts und der ein oder andere Steuerpflichtige mag ja auch mal einen Blick über die Grenze werfen und schauen, ob da nicht vielleicht interessantere Konstellationen zu finden sind. Und so findet man auch oder vielleicht auch gerade im Kontext von internationalen Sachverhalten gelegentlich den Verdacht auf Steuerhinterziehung oder steuerstrafrechtliche relevante Tätigkeiten, die dann eben mit entsprechenden Ermittlungsverfahren in Gang setzen. Vielleicht kannst du einmal ganz von vorne erläutern, was sind eigentlich die Voraussetzungen für die Einleitung eines steuerstrafrechtlichen Ermittlungsverfahrens durch die Bustra oder die Staatsanwaltschaft? Und wie kommen die Ermittlungsbehörden nach deiner Erfahrung den vermeintlichen Steuernhinterziehern typischerweise auf die Schliche?
Ja, gerne. Also dass ein internationales Steuerstrafverfahren oder ein Steuerstrafverfahren mit im internationalen Kontext, das läuft oder das richtet sich natürlich in Deutschland zunächst mal nach den rein nationalen Regelungen. Also wird initiiert, basiert auf dem gleichen Rechtsrahmen wie in rein nationales Strafverfahren, also sprich jetzt im Steuerstrafrecht eben nach der AO beziehungsweise nach der StPO. Wann wird das eingeleitet? Und ergänzt wird das Ganze dann natürlich, nachdem die Ermittlungskompetenz der deutschen Behörden bekannterweise an der Grenze enden, dann eben durch supranationale oder bilaterale Rechtsgrundlagen. Wir werden ja später nochmal drüber sprechen, Informationsaustausch, Amtshilfe, Rechtshilfe. Und dann kommt ergänzend eben auch noch häufig das ausländische Steuerrecht hinzu. Aber ganz generell kann man sagen, auch wie gesagt, selbst auch im internationalen Kontext, wenn ein Ermittlungsverfahren aus Deutschland heraus initiiert wird, brauchen die Behörden zunächst mal einen ganz klassischen Anfangsverdacht für eine Steuerstraftat. Und Anfangsverdacht heißt ja, es muss möglich erscheinen, dass eine Steuerstraftat vorliegt. Ja, und wenn das vorliegt, dann wissen wir ja in Deutschland, da gilt das Legalitätsprinzip. Also dann haben die Behörden, die Ermittlungsbehörden ja sozusagen auch keinen Spielraum mehr, müssen also das Ermittlungsverfahren einleiten. Dann gehen nehmen die Dinge ihren Lauf. Ja, aber jetzt vielleicht nochmal zu der Frage zurück. Ja, wie werden Taten eigentlich entdeckt? Also wie werden Taten, beziehungsweise häufig sind es ja nur vermeintliche Taten. Wie kommen die Ermittlungsbehörden dem vermeintlichen Steuerhinterzieher, sage ich mal, auf die Spur? Und da gibt es tatsächlich mannigfaltige Wege zu den Behörden. Ja, also der klassische Weg ist einfach, jemand gibt seine Steuererklärung ab. Bei den Finanzämtern wartet dann schon bestimmtes Kontrollmaterial, oder das Kontrollmaterial kommt dann später zu den Finanzbehörden und dann wird halt mal abgeglichen, gibt es da idealerweise eine Deckungsgleichheit zwischen erklärtem, ja, und vorliegendem Kontrollmaterial, und wenn nicht, dann nehmen die Dinge ihren Lauf sozusagen, ja.
Norbert, das ist ja spannend. Mich würde jetzt mal interessieren, welches Kontrollmaterial gibt es denn so? Denn aus der Praxis kennt wahrscheinlich jeder Berater so die Frage, man erklärt dem Steuerpflichtigen etwas und dieser sagt dann, ja, aber woher sollen die das denn mitbekommen? Ja, wo natürlich der Steuerberater sofort sagt, Moment mal, ja, da erkenne ich jetzt schon einen gewissen Vorsatz, ja. Aber vielleicht gib du uns doch nochmal einen Einblick, was denn solches Kontrollmaterial, von dem du sprichst, sein könnte.
Gerne. Ja, das klassische Kontrollmaterial resultiert häufig aus Betriebsprüfungen. Auch da kennen wir den Paragraph 10 Betriebsprüfungsordnung. Jeder Betriebsprüfer ist ja verpflichtet, wenn die Einleitung eines Steuerstrafverfahrens möglich erscheint, dann die entsprechenden Stellen zu informieren. Und das machen die dann häufig auf. Betriebsprüfer sind natürlich jetzt keine Steuerstrafrechtler in dem Sinne. Deswegen sind die eben verpflichtet, dann die Stellen zu involvieren, die Experten sind, die Straf- und Bußgeldstelle im Wesentlichen. Das ist sicher eine ganz wichtige Quelle für die Finanzverwaltung. Aber daneben, muss man sagen, gibt es wirklich noch zig andere Beispiele, Notare. Ja, wir wissen, wenn wir Grundstücksgeschäfte tätigen, dann müssen wir zum Notar. Und die Notare, die haben natürlich eine Anzeigepflicht gegenüber den Finanzämtern, zunächst mal gegenüber der Grunderwerbsteuerstelle. Von der Grunderwerbsteuerstelle nehmen die Dinge vermutlich auch ihren Lauf. Ja, genau, es ist mir auch unbekannt, ehrlicherweise, wie das genau läuft. Aber wir wissen ja auch, vor 1-2 Jahren gab es eine große Diskussion über anonyme Hinweisgebersysteme. Ja, ein solches gibt es ja zwischenzeitlich in Baden-Württemberg beispielsweise, wo also sozusagen so eine Art Whistleblower-System geschaffen wurde, wo Personen, die meinen, eine Steuerstraftat zu kennen, ja, das anonym den Behörden melden zu können. Das kann man anonym machen, das kann man auch mit Namen machen. Die meisten machen das vermutlich anonym. Die Finanzämter haben die Möglichkeit, Kontenabfragen zu stellen, ja, und kommen da auf entsprechende Hinweise. Erbfälle sind eine ganz klassische Quelle für Kontrollmaterial, weil mit dem Tod das Bankgeheimnis erlischt. Also sprich, die Banken, die sind dann verpflichtet, die Kontostände an die Finanzämter zu melden. Ja, und da kommen dann häufig eben auch bestimmte Dinge zutage, die der Erblasser so nicht erklärt hat. Ja. Und auch jüngst, also das mit dem Kontrollmaterial, das wird ja immer mehr. Man möchte fast sagen, das ufert aus. Ich weiß gar nicht, ob die Ermittlungsbehörden mit diesem ganzen Material noch zurechtkommen. Seit jüngster Zeit gibt es ja auch die Umsetzung der DAX-7-Richtlinie, also das Plattformmeldesystem. Die einschlägigen Plattformen müssen einmal pro Jahr eben Transaktionen melden, die bestimmte Schwellenwerte überschreiten. Und dadurch resultiert eben ein riesen Sammelsurium an Kontrollmaterial. So stellt man sich das zumindest von außen vor. Wie das tatsächlich ist, das wissen am Ende des Tages, das weiß nur die Finanzverwaltung intern. Ja, also man stellt sich ja auch immer die Frage so ein bisschen, ja, ich wüsste gerne, was die Finanzverwaltung so über mich weiß. Ja, also welches Kontrollmaterial liegt davor über mich? Tatsächlich wird man das nicht herausfinden. Also ich habe es noch nie herausgefunden. Ja, wo wir das immer allenfalls mitbekommen, ist dann tatsächlich im Strafverfahren. Als Strafverteidiger hat man das Recht der Akteneinsicht, also das Recht der Einsicht in die Ermittlungsakte. Und da tritt dann eben zutage, wie kam das Ermittlungsverfahren eigentlich ins Rollen.
Also denjenigen, die glauben, schlauer zu sein als das System, kann man nur raten, Vorsicht.
Vorsicht, genau.
Aber bevor jetzt heute nach dem Podcast alle irgendwie draußen Angst kriegen, ich glaube, das ist genau der wichtige Punkt, das muss noch dazukommen. Es muss ein Vorsatz, ein subjektiver Tatbestand dazukommen.
Genau. Ja.
Weil Fehler in Steuererklärungen passieren. Ich würde jetzt nicht sagen, in absolut jeder Steuererklärung, aber in sehr, sehr vielen Steuererklärungen sind irgendwelche Fehler, weil wir über Dauersachverhalte sprechen, über sehr komplexe Themen und weil es einfach schwer ist, nach einem Jahr alle Sachverhalte gut aufzuarbeiten. Deswegen sagt die Rechtsprechung und sagt auch die Finanzverwaltung zum Beispiel in Textziffer 6, Anwendungserlass zu § 88 AO, die Finanzbehörde kann den Angaben des Steuerpflichtigen grundsätzlich erstmal Glauben schenken. Und wenn es keine weiteren Hinweise oder Umstände gibt, dass irgendwas falsch oder unvollständig ist, dann muss auch nicht ermittelt werden, sondern es müssen schon noch wichtige Indizien dazukommen, damit man überhaupt erstmal ins Ermittlungsverfahren, Untersuchungsgrundsatz einsteigt. Und dann muss auch noch irgendein subjektiver Umstand dazukommen, damit man dann ins Steuerstrafrechtliche übergeht. Ich glaube, das ist jetzt auch mit Blick auf Plattformtransparenzgesetz ganz wichtig zu sagen, wenn da Daten über eBay-Tätigkeiten etc. ausgetauscht werden, dann wird es so laufen, das Finanzamt wird die Daten eines bestimmten Steuerpflichtigen, der da relativ aktiv war, bekommen und wird erstmal nachfragen, wird sich die Steuererklärung angucken, wird erstmal nachfragen. Und dann muss man sich halt so geschickt verhalten, dass nicht auch noch ein Steuerhinterziehungsvorsatz im Raum ist, wenn da Fehler passiert sind. Und das ist, glaube ich, ein schmaler Grat in der Praxis, diesen Grat irgendwie zu gehen und zu bestreiten auf beiden Seiten. Also den Fehler auf der Seite der Finanzverwaltung erstmal subjektiv auch nachweisen zu können und natürlich bei euch in der Verteidigungsberatung dann so weit dem Mandanten zur Seite zu stehen, dass zumindest dieses subjektive Element eher unwahrscheinlich wird.
Ja, genau, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das sollte man natürlich nie vergessen. Der Tatbestand des Paragraph 370 AO, also der Steuerhinterziehung, der kennt ein objektives Merkmal. Das ist also die Falscherklärung, die Nichterklärung oder die sozusagen die nicht vollständige Erklärung und die dadurch erfolgende Steuerverkürzung. Aber der enthält eben auch das subjektive Element, also den Vorsatz, zumindest mit dem Mindestmaß bedingter Vorsatz. So die Theorie. Ehrlicherweise muss man aber auch häufig sagen, in Ermittlungsverfahren wird dieses subjektive Element von den Behörden häufig mal einfach so unterstellt.
Ja, das Problem ist, dass ich den Menschen ja nicht in den Kopf schauen kann. Das heißt, ich muss ja immer aufgrund äußerer Umstände auf, sagen wir mal, das subjektive Element versuchen, Schluss zu folgern. Und das ist auch das, was vielen, vielen Steuerpflichtigen, die ich, sagen wir mal, erlebe, schwerfällt, das nachzuvollziehen. Die sagen dann immer, ich wollte doch gar nicht.
Ja,
ja, aber von außen macht es halt unzweifelhaft den Anschein, dass, ja, und diese Brücke ist für viele Steuerpflichtige, finde ich, ganz schwer, denen zu vermitteln.
Also gerade in Situationen, wie du sagst, Eva, ne, man hat einen Fehler in der Steuererklärung gemacht, in dem Moment war es ohne Vorsatz, nachher erkennt man, dass es ein Fehler war und dann komme ich nicht schnell genug in die Korrektur und dann fliegt es hoch. Ne? Das ist, glaube ich, bei den Fällen, die bei mir auf dem Tisch landen, der Moment, wo ich dann mal mit dem Strafrecht
genau, also das ist ja auch, was du ansprichst, Nadja, 153 AO, also die Verpflichtung sozusagen unmittelbar nach Erkennen des Fehlers zwei Dinge zu machen, die Anzeige an das Finanzamt und dann im Anschluss die Korrektur. Macht man das nicht, ist man in der Tat in der Steuerhinterziehung durch Unterlassen.
Kann ich mich an einen schönen Aufsatz mit meinem ehemaligen Kollegen Jan Haselmann zu 153 AO erinnern. Heißes Thema, gerade war das damals bei Cum-Cum-Transaktionen. Nun gut, wir machen mal weiter. Ich übernehme das jetzt mal hier, Nadja, weil ich gerade quatsche und dann bin ich manchmal nicht zu bremsen. In der Presse liest man öfter mal von Sammelaufkunftsersuchen. Und da musst du, lieber Norbert, du bist ja auch BWLer, ja, aber auch Jurist, mir als BWLer jetzt mal erklären, wie das funktioniert und was eigentlich die Rechtsgrundlage dafür ist.
Mhm. Ja, gerne. Die Rechtsgrundlage gibt es tatsächlich erst seit ein paar Jahren. Die Sammelauskunftsersuchen, die gibt es schon sehr, sehr lange oder wahrscheinlich schon immer. Ja, was ist das? Typischerweise wird hier die Steuerfahndung aktiv. Die Steuerfahndung, die hat ja sozusagen, ist ja janusköpfig, also hat ja zwei Gesichter oder zwei Köpfe. Die ist ja einerseits Finanzbehörde, andererseits eben auch Strafvermittlungsbehörde. Und die wird hier bei den Sammelauskunftsersuchen typischerweise im Rahmen der sogenannten Vorfeldermittlungen tätig. Also sprich, die hat irgendwelche Indizien, dass hier irgendwelche Dritte sozusagen näher an Informationen sind, die hilfreich sein könnten, um unerkannte Steuerhinterziehung aufzudecken. Ja, also klassischerweise sind das irgendwelche Unternehmen, die mit Kunden zu tun haben oder mit Lieferanten zu tun haben, die in gehäufter Weise, also nicht die Unternehmen selbst, sondern die Kunden oder Lieferanten, die in gehäufter Weise mit Steuerhinterziehung zu tun haben, beziehungsweise bei denen das schon häufiger mal entdeckt wurde. Wie gesagt, zwischenzeitlich gibt es auch eine Gesetzesgrundlage, das ist Paragraph 93 Absatz 1a der Abgabenordnung. Und praktisch muss man sich das eben so vorstellen, da flattert dann bei irgendeinem Unternehmen irgendwann mal ein Dokument, ein Schreiben der Steuerfahndung ins Haus, unverhofft. Und in diesem Schreiben wird das Unternehmen, also der Dritte, der ist nicht beschuldigt oder irgendwas, der wird eben aufgefordert, hier bestimmte Informationen der Steuerfahndung zu liefern. Ja, ganz dezidiert, häufig aufgelistet, geben Sie uns alle Informationen in den und den Jahren Ihrer Kunden oder Ihrer Lieferanten beispielsweise, die bestimmte Umsatzschwellen überschritten haben und so weiter und so fort. Ja, das kann man sich vorstellen, das stößt bei diesen Unternehmen, die da angeschrieben werden, natürlich typischerweise auf wenig Begeisterung. Ja, ganz klar, die haben Angst erstmal um ihre Arbeitszeit, weil das ist durchaus aufwendig, das dann alles aufzuarbeiten. Das ist aber häufig gar nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt, die haben natürlich so ein bisschen Angst um ihre Reputation. Ja, die leben von Kunden, die leben von Lieferanten. Die denken sich dann immer insgeheim so ein bisschen, naja, was, wenn das meine Kunden, Lieferanten mitbekommen, und die werden das ja vielleicht irgendwann mitbekommen, sind das dann immer noch meine Kunden, Lieferanten? Und deswegen stößt das dann häufig mal auf Erstaunen, auf, ja, um nicht zu sagen Entsetzen, aber nicht selten auch auf Gegenwehr. Ja.
Ja, wir kennen ja sozusagen vom EuGH schon zwei berühmte Fälle mit dieser Konstellation, Berlioz und Italo-Luxembourgeois. Du hast es gerade schon erwähnt, die Kosten, die Reputation. Was kann denn so ein betroffenes Unternehmen tun, wenn es Adressat von so einer Maßnahme wird? Also gibt es entsprechende Rechtsschutzmöglichkeiten?
Ja, dieses Sammelauskunftsersuchen ist zunächst mal ein ganz normaler Verwaltungsakt, ja, den Eingriffsverwaltung. Gegen den kann man sich wehren mit Einspruch. Man kann hier natürlich vorläufigen Rechtsschutz suchen, Aussetzung der Verziehung, Klagen dagegen, Anfechtungsklage. Das sind alles sind die normalen Rechtsbehelfe oder Rechtsmittel, die man da gehen kann. Aber natürlich braucht man auch materiell Argumente. Ja, sonst wird dieses Vorgehen gegen derartige Ersuchen nicht von Erfolg gekrönt sein. Und deswegen macht es in der Situation immer Sinn, sich nochmal damit zu beschäftigen, was eigentlich da wie der BfH eigentlich die ganze Sache auch sieht. Also im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit dieser Sammelauskunftsersuchen, denn in den Rechtsbehelfen würde man ja argumentieren, diese Sammelauskunftsersuchen sind rechtswidrig. Ja. Zu der Thematik gibt es sehr viel Rechtsprechung, auch BfH-Rechtsprechung, in dem die Tendenz immer die ist, ja, also Sammelauskunftsersuchen sind grundsätzlich zulässig. Ja, das muss man am Ende des Tages akzeptieren. Voraussetzung ist aber immer, dass ein sogenannter hinreichender Grund, ja, für diese Ersuchung vorliegt, beziehungsweise das Gegenstück dazu, also kein hinreichender Grund liegt beispielsweise vor, so die ständige Formel bei Ermittlungen ins Blaue hinein. Ja, Ermittlungen ins Blaue hinein, Rasterfahndung und dergleichen, das ist nicht zulässig, ganz klar. Und der Streit um die Rechtmäßigkeit der Sammelauskunftsersuchung, der dreht sich dann regelmäßig oder der spielt dann regelmäßig in diesem Spannungsfeld. Naja, ist das ein hinreichender Grund oder haben wir noch keinen hinreichenden Grund? Ja, das ist so dann sozusagen die Spielwiese dann im Einspruchsverfahren, im ADV-Verfahren, im FG-Verfahren. Und hier muss man aber auch wissen, ja, was sagt die Rechtsprechung dazu? Was ist denn konkret so ein hinreichender Grund? Was muss da vorliegen? Und da ist die Rechtsprechung allerdings auch relativ eindeutig und sagt, hinreichender Grund in dem Sinne ist weniger als ein Anfangsverdacht. Ja, also typische Fälle sind die, wo eben in irgendwelchen Betriebsprüfungen bei einigen steuerpflichtigen Steuerhinterziehung festgestellt wurde. Und das, also in gleichgelagerten Fällen, wo so in irgendeiner Weise sozusagen auch immer dieses Unternehmen involviert war, an das jetzt das Sammelauskunftsersuchen gestellt wird. Und da reicht typischerweise eben schon eine Handvoll derartiger Aufgriffsfälle, um eben ein entsprechendes Sammelauskunftsersuchen tatsächlich zu rechtfertigen. Wobei man natürlich auch immer sagen muss, die Finanzverwaltung, und da ist die Rechtsprechung auch klar, darf es auch nicht übertreiben. Ja, also das Ganze unterliegt natürlich auch immer der Kontrolle durch den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Ja, weil es ist ganz klar für das Unternehmen, das sich dann hinsetzen muss und diese ganzen Unterlagen aufarbeiten muss. Die Finanzverwaltung schreibt immer am liebsten gleich elektronisch und in Excel und so weiter, damit wir das weiterverarbeiten können. Das ist für den dann tatsächlich erstmal Aufwand.
Es ist ganz spannend, dass du sagst, ein hinreichender Grund genügt, das ist weniger als ein Anfangsverdacht. Ich bin Eva im Rahmen meiner Arbeit in der Kommentierung des 4-EU-Amtshilfegesetz auch darüber gestolpert, dass zum Beispiel auch der EuGH im Rahmen der voraussichtlichen Erheblichkeit das so auslegt, dass es nicht voraussichtlich erheblich sein muss, sondern dass es nicht voraussichtlich, also nicht von Anfang an ausgeschlossen ist, dass es erheblich sein kann. Was ja sozusagen, wenn man es so rum versteht, eine viel geringere Schwelle ist, als zu begründen, dass eine Erheblichkeit vorliegt. Ne? Das wäre quasi eine Umkehr der Beweis, dass dann der Stelle.
Also absolut, Nadja. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man auch für draußen nochmal mitgeben muss. Diese Ersuchen sind regelmäßig noch nicht Teil des Strafverfahrens, sondern sind noch Teil des normalen Ermittlungsverfahrens. Ja. Das heißt, formal gehen die vom Innendienst oder von den Prüfungsdiensten raus ihren Weg an den jeweiligen, bei dem halt ersucht wird. National wie auch international, wo wir gleich dazu kommen. Die Ergebnisse werden dann zunächst mal ganz normal ausgewertet, wie andere Erkenntnisse aus Besteuerungsverfahren auch, wie Nachfragen, die unmittelbar beim Steuerpflichtigen gelaufen sind. Und erst wenn dann eben was obendrauf kommt, dann gehen die Ergebnisse weiter Richtung Bußgeld, Strafsachenstelle, Richtung Steuerfahndung, gegebenenfalls dann auch Richtung Staatsanwaltschaft. Aber diese Verfahren als solche sind noch zunächst mal noch ohne strafrechtlichen Tatverdacht. Also ja, wenn man da betroffen Vorfeld, ist, muss man genau, natürlich sich gut beraten lassen, ja. Aber man ist nicht sofort unmittelbar eingesperrt.
Nee, ganz klar, das nicht. Also Und der Dritte, an den das geht, ja sowieso nicht. Also der ist ja zunächst mal nur die Auskunftsperson. Ja.
Aber darüber, wenn wir gerade bei dem Thema sind, da bin ich ja auch nochmal drüber gestolpert in der Vorbereitung, weil du ja auch sagtest, Norbert, diese Anfrage, diese Sammel als Auskunft ist ein ganz normaler Verwaltungsakt. Und dann dachte ich erstmal, Moment, so ein Informationsersuchen ist doch noch, es ist ja eigentlich hat noch kein Regelungsgehalt oder so, hatte ich das abgespeichert aus den FG Köln-Urteilen. Aber in Bezug auf den dritten ist es natürlich ein Verwaltungsakt mit einer klaren Außenwirkung und einem Regelungsgehalt. Nur gegenüber dem Steuerpflichtigen hat das noch keine Wirkung. Ne? Das heißt, es ist nicht ein Verwaltungsakt mit drittbelastender Wirkung, wo auch möglich betroffene Steuerpflichtige erstmal gegen vorgehen könnten, sondern es ist wirklich erstmal nur ein Verwaltungsakt gegen das betroffene Unternehmen, was die Informationen rausgeben soll.
Mhm, genau.
Also Nadja, das ist auch total folgerichtig, weil das zwischenstaatliche Auskunftsersuchen geht ja zunächst mal zwischen den Finanzbehörden hin und her. Sofern die Finanzbehörden selber über die Informationen verfügen, sprechen die ja den Steuerpflichtigen im jeweils anderen Staat oder das betroffene Unternehmen, eBay, wie auch immer, im anderen Staat gar nicht an. Nur wenn die Finanzbehörden selber im anderen Staat auf das Ersuchen hin auch keine Informationen haben, dann geht's im anderen Staat nochmal gegenüber einem Dritten sozusagen in die nächste Runde. Deswegen ist das zwischenstaatliche Auskunftsersuchen zunächst mal kein Verwaltungsakt, das Auskunftsersuchen national gegenüber einem Unternehmen oder einer Person, aber natürlich schon, weil der oder die hat natürlich entsprechende Antwortpflichten und Reportingpflichten dann gegenüber dem deutschen Fiskus.
Es ist immer wieder interessant, drei Juristen beim Diskutieren solcher Fragen zuzuhören. Norbert, du hast uns in der Vorbereitung von unter anderem bitcoin.de berichtet. Ja, und jetzt mögen wir vielleicht, das ist ja nicht gänzlich ausgeschlossen, Hörer haben, die eben auch in Krypto, ich nenne es jetzt mal Währungen, investiert haben und sagen sich, um Himmels Willen, ich habe verstanden, da gibt es die Möglichkeit zu Sammelauskunftsersuchen. Ich suche mir jetzt eine Wallet im Ausland. Ja, das alleine wird aber nicht die Lösung bringen, denn ich vermute, es gibt eben auch grenzüberschreitend solche Auskunftsersuchen. Und sag uns doch nochmal, wie das funktioniert.
Ja, das funktioniert ähnlich. Ja, die gab es ja auch schon. Der allseits bekannte Fall ist ja der Airbnb-Fall vor einigen Jahren. Also Airbnb kennt jeder und da ist ja auch nicht jeder so wirklich steuerehrlich gewesen offensichtlich. Jedenfalls kamen den Finanzbehörden wohl Fälle zu Ohren, dass derartige private, in Anführungszeichen, Vermieter eben die Einkommensteuererklärung beziehungsweise Umsatzsteueranmeldungen nicht ordnungsgemäß erklärt hatten. Und das führte dann eben konkret auch auf Initiative der Finanzbehörde Hamburg über das BZSD eben zu einem Auskunftsersuchung gegenüber Airbnb in Irland. Das ist wohl die Muttergesellschaft, der Mutterkonzern, der wohl auch dann über die entsprechenden Informationen verfügt. Ja. Und da war natürlich die Grenze dazwischen, ganz klar. Also das ist dann nicht so einfach oder in Anführungszeichen einfach wie im rein nationalen Fall. Aber es gibt ja eben die Möglichkeit der Amtshilfe, ja, die Möglichkeit der Amtshilfe durch die Finanzbehörden, die Möglichkeit des Informationsaustausches und eben auch konkret geregelt im EU-Amtshilfegesetz, Paragraph 6b, die Möglichkeit der Gruppenanfragen. Und das ist sozusagen das, was auf EU-Ebene, also entsprechend der Amtshilfe-Richtlinie, eben dem nationalen Sammelauskunftsersuchen entspricht. Ja. Auch da gelten, Nadja hat es schon gesagt, so ähnliche Grundsätze mit hinreichender Anlass und so weiter. Und in dem Verfahren Airbnb, da wurde das ja dann auch bis zum Ende tatsächlich durchexerziert. Also der Dritte, in dem Fall Airbnb, hat sich offenbar gewehrt, sonst hätte es die entsprechenden Gerichtsentscheidungen nicht gegeben. Und das ging eben dann bis zu entsprechenden Gerichten in Irland, hier das Irish High Court. Die Entscheidung ist bekannt, der eben dann am Ende des Tages entschieden hat, dass unter Abwägung aller betroffenen Interessen diese Gruppenanfrage, diese Ersuchung rechtmäßig sei.
So, und jetzt stellen wir uns mal vor, das wird jetzt alles ausgewertet und jetzt kriegt der Steuerpflichtige ein Schreiben, worin die Finanzverwaltung ihm mitteilt, dass man eben über bestimmte Informationen Kenntnis erlangt hat. Was würdest du dem Steuerpflichtigen raten, Norbert?
Ja, der sollte das Schreiben nicht wegschmeißen. Der sollte sich damit mal, also manche machen das, aber das ist auf jeden Fall nicht der empfehlenswerte Weg. Der sollte sich entweder selbst oder mit Experten zusammensetzen und dann mal untersuchen, welche Rechtsqualität hat dieses Schreiben eigentlich. Ja, also das kann man dann relativ gut abschätzen. Ist das schon die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens? Ja, also wenn entsprechende Belehrungen drinstehen oder wenn das Ganze per Postzustellungsurkunde nach Hause kommt, also in dem unschönen gelben Umschlag, ja, also dann hätte man tatsächlich die Situation, dass schon ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Das ist meine Erfahrung allerdings nicht der Regelfall. Ja, der Regelfall ist der, dass die entsprechenden Veranlagungsfinanzämter die betroffenen Steuerpflichtigen, über die eben entsprechendes Kontrollmaterial auf die Art und Weise erlangt wurde, erstmal anschreiben. Ja, Eva hat es vorhin auch erwähnt. Also dergestalt, über sie liegt die und die Informationen vor. Also das ist dann häufig noch relativ vage gehalten, sodass man daraus auch nicht ganz genau erkennen kann, naja, was liegt eigentlich vor? Also ich vermute, das machen die Behörden dann auch sehr bewusst, ja, diese relativ abstrakte Ausdrucksweise. Und dann gilt es eben zu entscheiden, was ist zu tun. Ja, also wenn ein Schreiben dieser Form sozusagen dem Steuerpflichtigen zugeht, dann sprechen wir immer von den sogenannten goldene Brücke Schreiben. Ja, goldene Brücke Schreiben. Der Begriff sagt schon, was damit gemeint ist. Im Regelfall, keine Regel ohne Ausnahme, aber im Regelfall ist es versucht sozusagen oder baut das Finanzamt dem Steuerpflichtigen noch eine in Anführungszeichen letzte goldene Brücke, das zu erklären, ja, und fordert ihn eben auf, innerhalb einer bestimmten Frist das auch zu machen. Die Frage ist aber immer konkret, ja, wie antwortet man da? Ja, also, weil es ist natürlich, was im Raum steht, ist Steuerhinterziehung. Das ist ganz klar, im Raum steht Steuerhinterziehung. Und wir wissen ja, gegen Steuerhinterziehung, da gibt es in Deutschland ein Mittel, das ist die strafbefreiende Selbstanzeige nach § 371 AO. Und in vielen Fällen wird das sozusagen das Mittel der Wahl sein, damit der Steuerpflichtige hier sicher und ohne strafrechtliche Konsequenzen aus dem Ganzen rausgehen kann. Selbstanzeige klingt immer so ein bisschen, kann jeder machen. Tatsächlich wissen wir alle ja auch, die Selbstanzeige, die muss tatsächlich dann lege artis erfolgen. Man hat nur einen Schuss. Ja, es gilt das Vollständigkeitsgebot. Es muss für mindestens 10 Kalenderjahre nacherklärt werden. Und in diese Nacherklärung, da müssen dann eben auch alle Dinge rein. Dinge der gleichen Steuerart, also des Berichtigungsverbundes, die möglicherweise mit dem Sachverhalt, auf den das Finanzamt jetzt hier gestoßen ist, aufgrund des Sammelauskunftsersuchens, nichts zu tun hatten. Ja, also dann muss sozusagen für die jeweilige Steuerart, für die Einkommensteuer, alles nacherklärt werden. Und so wird dann häufig eben aus so einer kleinen Unachtsamkeit, in Anführungszeichen, eine relativ große Selbstanzeige.
Und ich glaube, jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, wie viel Arbeit das sein kann, insbesondere wenn man es da mit einem Unternehmen zu tun hat. So, aber selbst wenn die Ermittlungen schon begonnen wurden, ja, und die Selbstanzeige nicht mehr zugänglich ist, tut man doch mit so einem Schreiben erstmal nichts Schlechtes, oder?
Ja, also wenn das Ermittlungsverfahren läuft, dann stehen die Vorzeichen natürlich schon mal ganz anders. Ja, also wie gesagt, keine Selbstanzeige mehr möglich, die ist ja gesperrt. Dann gilt es zu entscheiden, wie positioniert man sich. Ja, aber dann kommt es halt wirklich auch auf die individuelle Situation des Steuerpflichtigen an. Also auf Deutsch gesagt, welche Leichen hat er noch im Keller? Ja, und dann wird er sicher gut beraten sein, sich beraten zu lassen. Eine Möglichkeit ist auch in der Situation sicherlich die Flucht nach vorne. Ja, also auch nach Tatentdeckung wird dann die ja dann zweifellos vorliegende Steuerhinterziehung definitiv im Rahmen der Strafzumessung geringer bestraft als in einer Situation, wo wirklich die Behörden dann dem Steuerpflichtigen die Tat nachweisen können. Ja, aber das in so einer Situation, also wenn tatsächlich schon ein Ermittlungsverfahren läuft, ja, dann ist typischerweise, und diese Regel, die gilt so gut wie ohne Ausnahme, die Vorgehensweise, dass der Strafverteidiger erstmal Akteneinsicht nimmt. Ja, das ist ja das Recht des Strafverteidigers und wirklich erstmal vollkommene Transparenz besteht. Was liegt eigentlich vor? Wo ist eigentlich der konkrete Vorwurf?
Also vielleicht noch so aus meiner Perspektive. Ich habe nie in der Steuerfahndung oder in der Strafstelle länger gearbeitet. Deswegen habe ich keinen repräsentativen Überblick. Aber was jetzt diese Gruppen ersuchen, Auskunft ersuchen, zum Beispiel jetzt auch Plattformen, Austausch, eBay etc. angeht, da erlebt man so ganz grob aus neutraler Verwaltungssicht zwei Fallgruppen. Die einen Fallgruppen sind die, wo es wirklich um kleine Beträge geht. Und wenn die entsprechenden Personen dann zusammenrechnen, was sie zwar an Einnahmen vielleicht bislang nicht erklärt haben, was sie aber auch an Ausgaben gegebenenfalls gegenrechnen können für ihre Tätigkeiten, dann kommt da oft sehr wenig bis gar nichts, gegebenenfalls sogar ein Verlust raus. Also in der Masse dieser Auskunftsersuchen ist es sogar so, dass manchmal der Fiskus auch ordentlich verliert, weil gewisse Influencer, gewisse eBay-Akteure etc. faktisch Verluste nacherklären dürfen, anstatt Gewinne nicht versteuert zu haben. Dann sind sie natürlich auch aus dem strafrechtlichen Vorsatz raus. Und dann ist die andere Kategorie, wo es dann wirklich um ordentlich Geld geht und ordentlich Sachverhalte. Und da erlebt man, glaube ich, in der Praxis, dass dann schon mit sehr harten Bandagen gekämpft wird. Und also Norbert, das musst du dann wahrscheinlich besser beurteilen können, wie ihr dann auch den Mandanten beratet. Aber ich glaube, da ist es manchmal dann auch so, dass man wirklich sehr restriktiv vorgeht, auch um die also nachgewiesenen und erklärten Schwellenwerte nicht zu hoch kommen zu lassen, weil je höher eben dann am Ende der nachgewiesene Hinterziehungsvorwurf, desto höher dann auch das Strafmaß. Und da muss man sich dann, zumindest so erlebe ich das am Rande häufig, muss man sich dann, glaube ich, auf der Gegenseite schon sehr gut aufstellen, nicht wahr?
Ja, in der Tat, wobei man sagen muss, auch bei der ersten Fallgruppe, also bei den kleinen Beträgen, strafrechtlich gilt ja da das Kompensationsverbot. Ja, also Kompensationsverbot heißt ja, bei der Ermittlung der verkürzten Steuer sind jetzt mal die damit verbundenen Aufwendungen nicht zu berücksichtigen. Ja, also steuerlich ist das so, ja, okay, da kann man sich dann eben im steuerlichen Verfahren, was ja immer parallel dann läuft, in der Nacherklärung, in der Nachveranlagung, hat das möglicherweise keine Auswirkungen, ja, aber die, wenn es denn vorsätzlich erfolgte, wie gesagt, der ganz, ganz wichtige Punkt, den subjektiven Tatbestand nie vergessen, strafrechtlich haben wir das Kompensationsverbot, ja, und das hat dann schon immer die entsprechende Auswirkungen bei der Ermittlung des Umfangs der Steuerverkürzung.
Also ich finde das wirklich alles ganz spannend, auch vor dem Hintergrund, dass man ja davon ausgehen muss, dass diese Fragen, wie du sie jetzt auch adressiert hast, Norbert, dass die zunehmen werden, einfach weil im internationalen Kontext die Austausch- und Reportingpflichten zunehmen. Weil wir ja ein internationaler Podcast sind, vielleicht nochmal die Frage, ob du uns nochmal so ein bisschen aufbereiten kannst, was denn jetzt der internationale Rahmen für Auskunftsaustausch im weitesten Sinne ist und mit was man vielleicht auch in den nächsten Jahren rechnen muss.
Ja, also das, du sprichst das zu Recht an, dass das Netz der Finanzverwaltung, das wird dichter und dichter sozusagen. Es gibt mannigfaltige Rechtsgrundlagen auf ganz verschiedenen Ebenen für Amtshilfe, konkret für den Informationsaustausch. Ja, dessen sollte sich jeder bewusst sein. Viele sind sich dessen nicht bewusst, aber das ist Fakt. Ja. Und die Rechtsgrundlagen, du hast sie angesprochen, die sind auf allen Ebenen zu finden. Natürlich einerseits im bilateralen Bereich, also die Doppelbesteuerungsabkommen enthalten ja typischerweise eben gemäß Artikel 26 OECD-Musterabkommen eben die Auskunftsklausel, große oder kleine Auskunftsklausel. Große Auskunftsklausel bedeutet ja, die Auskünfte können auch für das innerstaatliche Besteuerungsverfahren verwendet werden, kleine nur für Zwecke des DBA. Was haben wir noch? Wir haben darüber hinausgehend auch eine nationale Rechtsgrundlage für Informationsaustausch, ja, also die sogenannte Kulanzauskunft, ja, in 117 Absatz 3 der Abgabenordnung, die nachrangig ist. Also wenn sonst nichts begreift, wenn nichts vorrangig greift, wie DBA, wie EU-Amtshilfegesetz, wie Informationsaustauschabkommen, dann findet sich zumindest noch eine Rechtsgrundlage in der Abgabenordnung. Ja. Und ganz, ganz bedeutend natürlich im EU-Kontext. Wir haben das EU-Amtshilfegesetz in Umsetzung der Amtshilfe-Richtlinie mit den ganz verschiedenen Instrumenten des Informationsaustausches, angefangen vom automatischen Informationsaustausch über eine Vielzahl von Dingen, über den Informationsaustausch auf Ersuchen bis hin zum spontanen Informationsaustausch. Und die Zuhörer eures Podcasts, die wissen natürlich auch, die DAC-6-Richtlinie, an die wird ständig angebaut auf verschiedenste Art und Weisen. Wir sind jetzt schon, glaube ich, bei DAC-8 bald angekommen. Da geht es um Krypto-Dinge, aber auch DAC 7, daraus resultiert ja eben dieses Plattformgesetz, DAC 6, grenzüberschreitende Steuergestaltungen. Wir hatten irgendwann mal DAC 3, das waren ja die Tax-Rulings, die Informationen, die grenzüberschreitenden, über die Informationen ausgetauscht werden. Und dann sieht man, das ist also ganz, ganz breite Rechtsgrundlagen, insbesondere im EU-Kontext, über die Informationen ausgetauscht werden können und natürlich vermutlich auch ausgetauscht werden.
Und wer ist dafür in Deutschland zuständig?
Ja, an sich das BMF, aber das BMF hat das delegiert an das Bundeszentralamt für Steuern. Bei manchen Ländern für manche Rechtsgrundlagen wurde das noch weiter runter delegiert, aber der Grundsatz ist BMF.
Hm. So, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen ein Gefühl gekriegt, ne, welche Art von Informationen dort von welchen Unternehmen angefordert werden können. Für den betroffenen Steuerpflichtigen bedeutet diese Weitergabe der ihn betreffenden Informationen ja in erster Linie einen erheblichen Grundrechtseingriff. Ne? Also aus verfassungsrechtlicher Sicht das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, aus der Sicht der europäischen Grundrechte das Recht auf Privatleben und Schutz der personenbezogenen Daten. Muss er vor diesem Hintergrund nicht stets erst einmal angehört werden, bevor solche Informationen weitergegeben werden dürfen?
Im Grundsatz ja, weil du sagst ja zu Recht, das ist ein natürlich starker Grundrechtseingriff, wenn hier über den Steuerpflichtigen irgendwelche Informationen weitergegeben werden, über die Grenze irgendwo hin. Von daher ist es im Grundsatz so auch vorgesehen in § 117 Absatz 4. Aber man muss sagen, dieser Grundsatz, der wird massiv durchlöchert, ja, also auch von Gesetzes wegen. Wenn man in den 117.4 reinschaut, da sieht man, das gilt zum Beispiel nicht bei Informationsaustausch auf der Grundlage EU-Amtshilfegesetzes. Das gilt nicht, wenn Gefahr in Verzug ist, ja, das gilt nicht, wenn beispielsweise der Steuerpflichtige das selbst schon mal erklärt hatte, den Finanzbehörden gegenüber. Von daher, wie gesagt, dieser Grundsatz, der ist meines Erachtens schon massiv durchlöchert, wie so ein Schweizer Käse. Und deswegen der Steuerpflichtige, der sollte sich nicht darauf verlassen, dass er tatsächlich was mitbekommt, wenn Informationen über ihn in irgendeine Richtung hingetauscht werden.
Und wenn er was mitbekommt und er ist streitlustig, wie kann er sich im Zweifel dagegen wehren?
Ja, wenn er was mitbekommt, dann wenn das Ersuchen beispielsweise vom Ausland reinkommt nach Deutschland und das deutsche Finanzamt dann erstmal bei ihm nachgreift und fragt, ja, wie ist das eigentlich? Dann wäre das ja zunächst mal ein normaler Verwaltungsakt. Dagegen könnte er wieder Einspruch und Anfechtungsklage, ADV und so weiter erheben. Wir haben gerade darüber gesprochen, häufig wird aber die Finanzbehörde schon irgendwelche Informationen haben. Und wenn er es dann tatsächlich mitbekommt und dann das verhindern will, also dass Informationen über ihn, über die Grenze gehen, dann ist dieser Informationsaustausch, der ist eben kein Verwaltungsakt, also Fiskus A an Fiskus B ist kein Verwaltungsakt, schlichtes Verwaltungshandeln. Sprich, da wäre eine andere Klageart einschlägig, die allgemeine Leistungsklage im Hauptverfahren. Wobei in dem Zusammenhang natürlich immer sehr, sehr wichtig ist, ja, das Hauptverfahren, darauf würde ich nicht warten, ehrlich gesagt, bis das abgeschlossen ist, weil bis das abgeschlossen ist, ist die Information auch ausgetauscht.
Verarbeitet, ja.
Genau, also das bringt im Regelfall gar nichts. Sehr viel wichtiger ist in diesen Fällen eben die einstweilige Anordnung. Ja, also einstweiliger Rechtsschutz, das ist in diesen Fällen das Mittel der Wahl, um eben kurzfristig zu erreichen, dass der Behörde untersagt wird, diese Information weiterzugeben.
Das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil wenn wir ja keine Anhörung haben, wie soll der Steuerpflichtige erstmal das mitbekommen? Mhm. Ne? Jetzt dreht sich der heutige Podcast um das Steuerstrafrecht. Aber was mir aufgefallen ist, ist ein ganz interessanter Punkt. Also du sagtest es gerade, Norbert, 117 sagt, Anhörung muss nicht erfolgen, wenn es nach, oder andersrum, erstmal kann man sich hierüber schon mal streiten. Da steht drin, Anhörung hat stets zu erfolgen, es sei denn, es findet nach dem EU-Amtshilfegesetz statt. Da könnte man ja sagen, es darf immer noch, aber es muss nicht mehr immer erfolgen. Und wenn wir uns dann den 4 angucken, EU-Amtshilfegesetz, dann fällt uns dort auf, dass der Austausch von Informationen, die Handels-, Gewerbe- und Berufsgeheimnis betreffen können, früher in Absatz 3 enthalten war, also ein Ausschluss des Informationsaustauschs dargestellt haben. Das ist mit dem Wachstumschancengesetz jetzt ab dem 01.01.2024 in den Absatz 4 gerutscht. Das heißt, hier kann jetzt übermittelt werden. Das heißt, das ist jetzt im Ermessen der Behörde und zwar ohne vorherige Anhörung. Eva, ja. Eigentlich richtet sich diese Frage vielleicht an die Finanzverwaltung, wie damit in der Praxis umgegangen wird, wenn man daran denkt, dass große Wirtschaftsunternehmen ihre Handys in die Alu-Tasche legen, wenn sie sich über wichtige Informationen unterhalten. Da hat man eigentlich faktisch gar keine Möglichkeit mehr, das mitzubekommen und sich dagegen zur Wehr zu setzen. Im Voraus auf jeden Fall nicht.
Das stimmt. Diese Rechtsänderungen sind ja tatsächlich auch schon sehr lange sehr umfangreich diskutiert worden, wie man mit dem Anhörungserfordernis umgeht, weil es eben für beide Seiten oder zumindest aus Sicht der Finanzverwaltung Fluch und Segen bedeutet im internationalen Kontext. Ich glaube, was du jetzt angesprochen hast, ist so eine Abwägung des Gesetzgebers im europäischen Kontext davon auszugehen, dass da der Datenschutz und der Geheimnisschutz zwischen den Behörden einigermaßen sichergestellt ist. Für Drittstaaten gilt ja diese Regelung, die du angesprochen hast, noch nicht. Trotzdem versteht man natürlich in Einzelfällen auch die Kritik der Wirtschaft. Gerade bei dem Feld internationales Verrechnungspreise ist man in der Praxis schon auch mal schnell in der Diskussion, ob irgendeine Information, die verrechnungspreisrelevant ist, nicht vielleicht auch ein besonderes Geschäftsgeheimnis umfasst oder zumindest untouched. Insofern ist das sicherlich eine Norm, über die man in der Zukunft auch noch wird mehr diskutieren und vielleicht auch schreiben müssen.
Norbert, hattest du schon mal so einen Fall, dass sich ein Steuerpflichtiger gegen den Informationsaustausch derart gewehrt hat?
Ja, das häufigeren. Wie gesagt, das keiner ist da begeistert. und die Verfahren ziehen sich. Teilweise spielt man dann auf Zeit. Teilweise erledigen sich dann die Dinge auf andere Art und Weise. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, die Finanzverwaltung ist da hartnäckig. Ja, also wenn die überzieht manchmal im ersten Aufschlag so ein bisschen, also dass Unmengen an Daten angefordert werden, ja. Rudert dann zurück so ein bisschen, aber wir haben halt viele Rechtsgrundlagen, ja, und wenn der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hier eingehalten wird und auch sonst kein Ausschlussgrund besteht, ja, Ausschlussgrund wie Besorgnis, dass diese Informationen irgendwie in falsche Hände geraten, ja, dass die Rechtsstaatlichkeit hier nicht eingehalten wird und so weiter. dann muss man schon hart kämpfen, ja, um dagegen vorzugehen.
Das gehe ich in den strafrechtsrelevanten Fällen auch davon aus, dass das so ist. Wir erleben das in den mehr so Richtung internationale Betriebsprüfung, Tax-Compliance-Fällen auch ein bisschen andersrum. Das hat durchaus der Informationsaustausch auch begrüßt und gestützt wird, aber das sind halt die guten Fälle, ne? Wahrscheinlich jetzt weniger die Fälle, die bei dir auf dem Schreibtisch liegen, schätze ich.
Genau, also gut, gegen Tax Compliance hat keiner was und natürlich diejenigen, die nichts zu verbergen haben, die begrüßen das möglicherweise, ja, das sieht man ja auch in der allgemeinen Entwicklung, kooperative Zusammenarbeit zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung, ja. Die begrüßen das sicherlich, aber es gibt eben auch andere Fälle. Ja.
Absolut. Wir müssen eigentlich total beschleunigen, aber ich muss trotzdem mal, ich habe so diesen Fall vor Augen, dass der Steuerpflichtige im Blick hat, mit diesen Informationen droht mir im anderen Staat ein Steuerstrafverfahren oder diesem anderen Staat sind vielleicht die Strafen für Steuerhinterziehung nochmal ganz andere als in Deutschland. Da hätte ich natürlich eine total hohe Motivation, diesen Informationsaustausch nachhaltig zu verhindern. Hast du so einen Fall schon mal, Norbert, in diese Richtung?
Auch das gibt's tatsächlich. Also dann wird wirklich, ich meine, die Frage ist immer, ist dann liegt tatsächlich in beiden Fällen nach den entsprechenden Steuerrechtsordnungen oder Strafgesetzen Steuerhinterziehung vor? Ja. Aber auch das gibt's jetzt nicht gar nicht so selten, ehrlicherweise, ja.
Jetzt wollen wir vielleicht den Ausgangssachverhalt noch mal ein bisschen kehren. Bislang haben wir ja immer vom nationalen Sachverhalt und dem Verhältnis Steuerpflichtiger und der jeweiligen Finanzverwaltung gesprochen. Jetzt kann es ja aber auch sein, dass die deutsche Finanzverwaltung den Steuerpflichtigen im Ausland erreichen muss oder erreichen möchte. Zum Beispiel postalisch. Das ist nicht mehr ganz so einfach, aber es funktioniert wohl in der Praxis auch. Welche Erfahrungen hast du denn damit gesammelt, Norbert?
Ja, in der Tat. Natürlich gibt es viele im Inland Steuerpflichtige, die im Ausland leben. Und die Schwierigkeit, manchmal klappt's, manchmal klappt's nicht, besteht natürlich darin, diesen Steuerpflichtigen dann Verwaltungsakte auch bekannt zu geben. Die Bekanntgabe ist ja die Voraussetzung für die Wirksamkeit, bekannterweise. Die AO sieht ja verschiedene Möglichkeiten vor, wie das funktionieren kann. Also schriftliche Verwaltungsakte können natürlich auch mit einfachem Brief an den Steuerpflichtigen im Ausland geschickt werden. Ja, 122 Absatz 2 der Abgabenordnung sieht das auch vor. Da auch, also ähnlich wie im Inlandsfall, nur die Inlandsfall heißt es ja 3 Tage nach Aufgabe zur Post, gilt ja dann als bekannt gegeben, wird bekannterweise bald verlängert auf 4 Tage. Im Ausland ist die Frist so ein bisschen länger, 1 Monat, ja, aber grundsätzlich geht das auch. Die Finanzverwaltung hat typischerweise da natürlich ein Nachweisproblem. Ja. Deswegen das Mittel der Wahl ist es in vielen Fällen nicht. Ja. Deswegen greift die Finanzverwaltung eben da häufig zur förmlichen Zustellung. Ja. Die AO ermöglicht das. Ermessen, soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, kann also auch zugestellt werden. Geregelt im Verwaltungszustellungsgesetz, Paragraph 9 ist das. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht das? Naja, der Paragraph 9 sieht verschiedene Möglichkeiten vor. Einschreiben mit Rückschein beispielsweise oder auch Zustellung über die ausländischen Behörden. Ja, das funktioniert manchmal, manchmal auch nicht. Das Problem, das ich in der Praxis schon sehr oft hatte, ist, dass diese Dokumente nicht zugehen, einfach aus dem Grund, weil die Syntax der Adresse beispielsweise im Ausland eine andere ist als in Deutschland. Ja, also wer einen Brief nach Dubai schickt, der wird keinen Brief in die Gartenstraße schicken, der wird einen Brief schicken an irgendeinen Tower in irgendeinem, keine Ahnung, Stadtviertel. Ja, und da ist es in meiner Praxis tatsächlich schon das einige Male passiert, dass die Finanzverwaltung an sich die Daten auch hätte, ja. Aber es passieren eben Fehler beim Übertrag, ja, weil es denkt halt keiner in der Syntax der ausländischen Adressangabe. Dann kommt das zurück, ja, einige Male. Dann geht die Finanzverwaltung natürlich auch nicht her und schmeißt den Brief sozusagen weg, sondern der Bescheid insbesondere, der muss ja zugestellt werden. Und dann gibt es eben immer noch dieses als Ultima Ratio, das Mittel der öffentlichen Zustellung. Ja, öffentliche Zustellung, die in bestimmten Fällen möglich ist, unter anderem, wenn der Aufenthaltsort des Steuerpflichtigen im Ausland ist. Und in der Praxis, tatsächlich ist meine Erfahrung, wird durchaus zu schnell zu diesem Mittel gegriffen, ja, zu schnell zur öffentlichen Zustellung gegriffen. Auch die Rechtsprechung sagt hier, also nur weil jetzt der Brief zurückkommt, darf die Finanzverwaltung nicht gleich öffentlich zustellen. Also sie muss schon gewisse Ermittlungsmaßnahmen vornehmen, beispielsweise also mal bei der beim Melderegister nachfragen, beispielsweise bei Bekannten nachfragen, bei Vermietern nachfragen und so weiter oder auch sonstigen Informationen nachgehen. Und erst dann sozusagen ist es zulässig, öffentlich zuzustellen, weil die öffentliche Zustellung, das ist auch kein Geheimnis, das ist natürlich ein Instrument, von der bekommt der Steuerpflichtige typischerweise nichts mit, ja.
Ja, und du wirst es nicht glauben, Norbert, ich hatte genau einen solchen Fall vor, ich weiß gar nicht, 2, 3 Wochen. Das war ja auch der Ursprung dessen, wie die Idee entstand, mal sowas zu machen. Und es ist wie die Blaupause dessen, was du beschreibst. Bei der Adresse in der Schweiz die Postleitzahl vergessen, kam also schlicht und einfach nichts an. Jeder, sagen wir mal, der draufschaut, würde sagen, das wundert mich jetzt nicht. Ja, und dann wurde eben übergegangen zur öffentlichen Zustellung, obwohl dabei ging es um die Veräußerung einer Beteiligung an einem ziemlich erfolgreichen Startup-Unternehmen, obwohl in der Veräußerungsurkunde, die der Finanzverwaltung vorlag, die zutreffende Adresse enthalten war. Und nichtsdestotrotz entschied man sich für die öffentliche Zustellung. Sensationell fand ich, ja. Das Schreiben an sich hatte schon einen ziemlich scharfen Duktus, wie ich fand, ja, womit sich unsere Anschlussfrage eröffnet. Hat das unter Umständen dann auch strafrechtliche Konsequenzen? Kann es solche haben? Ist das gängig?
Ja, keine unmittelbaren strafrechtlichen Konsequenzen, aber häufig geht es einfach einher. Ja, also so ähnlich wie du es beschreibst. Es gibt hier irgendeinen Sachverhalt im Inland eines beschenkt Steuerpflichtigen, der möglicherweise schlecht gar nicht beraten ist, gar nicht mitbekommt, dass er hier steuerpflichtig ist, was natürlich nicht zu entschuldigen ist, aber so ist häufig die Realität. Der kauft hier Immobilien, verkauft sie wieder nach ein paar Jahren mit hohem Gewinn. Das Finanzamt bekommt das nach Jahren mit. Ja, also die Veranlagungsstelle, die Grunderwerbsteuerstelle typischerweise früher, aber die wendet sich ja dann typischerweise eben an den Erwerber, nicht an den Veräußerer. Ja, und dann kommt die Maschinerie ins Laufen, der wird angeschrieben. Adresse ist natürlich zunächst mal auf der notariellen Urkunde ersichtlich, aber der Brief kommt nicht an. Ja, man versucht es ein paar Mal. Irgendwann wird öffentlich, dann wird geschätzt, ja, dann ergeht ein Schätzbescheid, der wird öffentlich zugestellt. Aber gleichzeitig wird natürlich auch die Bustra informiert, ja, weil die Nichtabgabe und die Nichterklärung eines steuerlichen Sachverhalts erfüllt ja zunächst mal den objektiven Tatbestand des 370 AO mit der Konsequenz, Ermittlungsverfahren läuft. Also dann ist die Bustra involviert, die erkennt, ja, ist ein internationaler Sachverhalt, gibt es dann in vielen Fällen an die Staatsanwaltschaft ab. Die Staatsanwaltschaft erkennt auch internationaler Sachverhalt, greift dann möglicherweise zur Rechtshilfe, ja, also schreibt dann mal das andere über das BMJ, das andere Land an, kommt möglicherweise nichts zurück, ja. Und auch in den Fällen wird dann natürlich die Akte nicht einfach beerdigt und man denkt sich, naja, geht halt nicht, sondern da greifen die Ermittlungsbehörden dann durchaus eben zur nächsten, sage ich mal, Eskalationsstufe. Dann ergeht ein Haftbefehl, weil unterstellt wird, der Betroffene, der ist offensichtlich nicht erreichbar, die Briefe kommen zurück, ja, es besteht wohl Fluchtgefahr, also als Grund für den Haftbefehl. Und dann ergeht eben der Haftbefehl, ergeht der europäische Haftbefehl, ohne dass der Betroffene zunächst was davon weiß. Er erfährt es dann, wenn er irgendwann mal versucht einzureisen. Ja, also wenn er dann mal an einem EU-Flughafen sozusagen durch die Passkontrolle geht, dann geht da bildlich gesprochen so ein Lämpchen an und er wird sofort festgenommen. Ja, also das ist in letzter Zeit einige Male passiert. Ja, und nochmal, wenn man sich zurück überlegt, wieso ist das eskaliert? Naja, weil das Adressfeld nicht richtig eingegeben.
Ja, und der Steuerpflichtige in meinem Fall hat natürlich einen Fehler gemacht, denn auch wenn das DBA das Besteuerungsrecht seinem Wohnsitzstaat zuweist, hat er, zumindest auch aus meiner Sicht, dennoch die Verpflichtung, eine Steuererklärung in Deutschland abzugeben. Und wenn er das nicht tut, dann haben wir nämlich genau auch den Anknüpfungspunkt für den vermeintlichen Vorsatz. Ja, ja, das habe ich ihm auch versucht klarzumachen. Wollen wir mal schauen, was aus dieser Sache wird.
Vielleicht noch als kleines Best-of, was denn die typischen Fälle sind, die du siehst. Was sind eigentlich so die Trends, die aufgegriffen werden oder wo die vermeintlichen Behörden gerade einen Fokus drauf haben?
Ja, Trends ist wirklich schwer zu sagen. Das zieht sich auch im internationalen Bereich mit Bezug zu Deutschland auf alle Steuerrechtsgebiete, angefangen von der Erbschaftssteuer, internationale Erbfälle, Grunderwerbsteuer, keine Anzeige erfolgt bei irgendeiner Anteilsvereinigung mit deutschem Grundstück, wobei die Anteilsvereinigung 4 Stufen höher erfolgt. Ja. Aber so Klassiker sind Dinge wie Ansässigkeitsfragen, ja, Ansässigkeit nach DBA beziehungsweise im Nicht-DBA-Fall Dubai, Brasilien, wo ist denn der Wohnsitz? Ja, hat hier irgendjemand noch eine Wohnung in Deutschland inne oder nicht? Ja, also das sind so die Klassiker, die immer wieder vorkommen. Oder die Frage bei ausländischen Kapitalgesellschaften mit inländischem Gesellschafter, wenn die ausländische Kapitalgesellschaft möglicherweise im niedrig besteuerten Gebiet gegründet wurde, liegt denn der tatsächliche Ort der Geschäftsleitung wirklich im Ausland oder liegt der möglicherweise im Inland? Sprich, geht denn die Gesellschaftertätigkeit, geht die über das hinaus, was Gesellschafter typischerweise machen? Also sprich, ist hier schon für das Tagesgeschäft aus Deutschland geführt, und das sind so die typischen Aufgriffsfälle.
Und ich meine, ich weiß nicht, Nadja, du wirst das wahrscheinlich ähnlich bestätigen können. Das sind ja die tagtäglichen Fragen, mit denen man sich auseinandersetzt. Ja, also auch gerade die Frage, wo ist jetzt eigentlich die Ansässigkeit abkommensrechtlich auch zuzuweisen? Das beschäftigt mich hier, weiß ich nicht, jede Woche einmal. Ja, und die Steuerpflichtigen sind sich dessen überhaupt nicht bewusst. Die fangen dann irgendwie mit irgendwelchen Tagen an und sagen, ich muss jetzt nochmal 30 Tage nach Deutschland. Ich sag, du, mit den Tagen ist bei dir völlig egal. Dein Kind geht da zur Schule. Du hast da ein Haus. Und ob du jetzt hier nochmal 30 Tage hierher kommst oder nicht, das ist jetzt erstmal, und dann wird nicht angezeigt, das Ende der unbeschränkten Steuerpflicht. Also ich sag mal, diejenigen, die handeln, ohne gut steuerlich beraten zu sein, ja, das erlebe ich jede Woche, ja. Mhm. Und ja, naja.
Die ja, spannende das, Frage Florian, ist was du wirklich ansprichst, das ist in der Tat sozusagen der größte Irrtum, der überhaupt besteht in diesen Fällen. Da wird immer von der 183-Tage-Regel gesprochen. Also die hat irgendwie jeder im Kopf, aber ordnet die auch vollkommen falsch ein.
Ja, du bist nicht Arbeitnehmer. Punkt. Ja, du bist nicht Arbeitnehmer. So, und das, naja.
Ich wollte gerade sagen, die wirklich spannende Frage ist doch, wo sitzt die Ehefrau und wo sitzt die Geliebte?
Ja, ja, jetzt kommen wir zu den Themen, die mich wirklich interessieren. Nun gut.
Ja, und die Frage ist wirklich deswegen spannend, weil wenn die beiden irgendwie doch mal voneinander erfahren, dann erfährt meistens auch das Finanzamt von der jeweils einen oder anderen.
In der Tat, genau.
Was so steuerliche Verhältnisse sind. Das sind unsere besten Informationsquellen.
Deine Intention ist wieder eine ganz andere. Ich war mehr so bei der Yellow Press. Du denkst ans deutsche Steueraufkommen. So, fast die Abschlussfrage, Norbert. Würdest du sagen, dass die Ermittlungsbehörden aggressiver geworden sind?
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, also das, glaube ich, bestätigt jeder, der schon länger im Geschäft ist und der auch in der Abwehrberatung tätig ist. Die Behörden haben natürlich auch bessere Informationen, muss man sagen, wie wir jetzt ja im Rahmen der letzten Stunde mannigfaltig herausgearbeitet haben. Ja, aber im Grunde meine ich schon, dass die Behörden, also die Ermittlungsbehörden, durchaus aggressiver sind. Ja, manchmal wird auch unterstellt, das sei eben ein Mittel, um Einigungsbereitschaft herbeizuführen. Ja, das kann man so oder so sehen, aber das ist, meine ich, schon so ein gewisser Trend.
Es bleibt also spannend.
Es bleibt spannend.
Ja. Literaturhinweise. Wir haben natürlich so ein paar Literaturhinweise, Webel, Steuerstrafrecht und strafbefreiende Selbstanzeige. Wer da in der NWB-Datenbank googelt sozusagen oder NWB oder was ist eigentlich das Verb dazu, zur Datenbankend? Naja, der findet was. Geben, neues Merkblatt zur internationalen Rechtshilfe in Steuerstrafsachen, gibt's auch in der IWB 1722. Von Broke, europäischer Informationsaustausch und weitere Transparenzmaßnahmen im Steuerrecht. Der Kollege von Broke ist ja auch im europäischen Steuerrecht bekannt, sozusagen in der IWB 142024, noch gar nicht so alt. Da gibt's also Lektüre, mit der man sich beschäftigen kann. Und wir kommen zu unseren Schlussfragen. Und ich nehme jetzt trotzdem mal die erste, auch wenn wir das hier anders aufgeteilt haben. Jura oder BWL? Aber sag jetzt nicht beides, das wissen wir ja, wenn du dich entscheiden müsstest.
Also Unternehmertum fand ich immer spannend, deswegen habe ich das auch studiert. Aber der Inhalt meiner beruflichen Tätigkeit als Steueranwalt ist natürlich juristisch geprägt.
Dann ist, glaube ich, die zweite Frage prädestiniert für die Nadja, oder?
Ach so, Gestaltung oder Abwehrberatung?
Gestaltungsberatung macht natürlich mehr Spaß. Da ist der ganze Instrumentenkasten steht noch zur Verfügung und man steht nicht schon in gewisser Weise mit dem Rücken zur Wand. Aber auch bei der Gestaltungsberatung hilft natürlich viel Erfahrung in der Abwehrberatung und in der Strafverteidigung, weil man halt dann in etwa besser abschätzen kann, wo ist die rote Linie, was geht, beziehungsweise was sollte man zwingend offenlegen.
So, und lieber Norbert, das waren die Wohlfühlfragen. Jetzt kommt es zum Schwur, Steuerfahndung oder Staatsanwaltschaft?
Ja, es gibt natürlich Situationen, da will man keinen von beiden begegnen, insbesondere bei einer Hausdurchsuchung. Da ist bekannterweise der Tonfall und die Umgangsart ein bisschen rustikaler. Aber wenn sich die Wogen tatsächlich dann mal geglättet haben, ganz klar Steuerfahnder. Ja, wieso Steuerfahnder? Steuerfahnder haben eine solide Ausbildung im Steuerrecht. Ja, Steuerfahnder sind meiner Erfahrung nach deutlich lösungsorientierter unterwegs, auch im Vergleich zu Betriebsprüfer beispielsweise. Ja. Staatsanwälte sind sicher Experten ihres Fachs, also des breiten Strafrechts, des Strafprozessrechts, aber in vielen Fällen nicht unbedingt des Steuerrechts oder des Steuerrechts. Und ich meine, und das ist meine Erfahrung, und so versuche ich auch immer Fälle zu lösen, steuerstrafrechtliche Fälle zu lösen, über das Steuerrecht. Ja, also nicht über das Strafrecht, über die strafrechtliche Keule, sondern im Kern geht's um Steuerrecht, ja, Steuerverkürzung. Dazu sollte man ja das Steuerrecht dann beherrschen. Und das ist strukturell bedingt eben bei meines Erachtens oder meiner Erfahrung nach bei Staatsanwälten häufig nicht so ganz ausgeprägt.
Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Norbert, für deine Zeit und deine Einblicke in das Thema. Also sicherlich auch eine Thematik, wie du schon sagtest, ne, die in der nahen Zukunft oder in der Zukunft an Bedeutung gewinnen wird. Globalisierung, was für Unternehmen und Steuerpflichtige und wie wir auch mitnehmen können, wenn es im internationalen Kontext ist, sollte man sich gut aufstellen und gut dokumentieren, denn wenn man erstmal Gegenstand eines Informationsaustausches geworden ist, dann ist man auf jeden Fall erstmal in der Situation, dass man sich verteidigen muss und den Vorsatz vom Tisch kriegen muss, um nicht direkt im Steuerstrafrecht zu landen. Das ist mir heute nochmal so klar geworden. Ja, ganz herzlichen Dank auch an die Zuhörer. Ganz herzlichen Dank auch nochmal an die Zuhörer fürs Zuhören. Feedback und Themenvorschläge wie immer gerne an textquartett@nwb.de.
Danke für deine Zeit, Norbert. Viel Spaß in Cornwall.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Dankeschön.
Danke.
Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.